Das ist eigentlich schon fast meine Predigtgliederung oder Wahrheit, Kraft, Freude vielleicht, aber das ist ja ganz nah beieinander. Das war nicht abgesprochen, aber das ist super. Ich möchte einige Verse mit euch lesen an diesem Pfingstsonntag. Die sind ein bisschen in der zeitlichen Abfolge vor Pfingsten, aber geben uns die Verheißung für Pfingsten. Und ich glaube, dass wir da Ermutigung finden, dass wir da Kraft finden und dass wir da auch Freude finden. Und zwar ist das am Ende vom Lukas-Evangelium, Lukas 24, die Verse 46 bis 53. Lukas 24, 46 bis 53, das sind die letzten Verse im Lukas-Evangelium. Und ihr merkt vielleicht, manches davon kommt euch bekannt vor, dass wird dann ausführlicher erzählt am Anfang der Apostelgeschichte, was ja sozusagen Band 2 ist von diesem zweibändigen Werk von Dr. Lukas. Und das ist ganz typisch damals gewesen, und auch in der Geschichtsschreibung, dass man am Ende von einem Teil, ja, wer fernsieht oder Netflix guckt, der kennt sowas, dass dann schon mal so ein kleiner Ausblick kommt auf das, was dann ausführlicher erzählt wird. Also eigentlich ist das hier der Cliffhanger für die Apostelgeschichte. Und Jesus ist gemeint, sprach zu ihnen, Vers 46, so steht es geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen. Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Amen. Also Wahrheit, Kraft, Ermutigung, ne? Die Wahrheit. Jesus fängt damit an, die Szene ist hier die Begegnung mit seinen Jüngern nach der Auferstehung. Eine der mehreren Begegnungen, die sie hatten, wo er ihnen nochmal erklärt hat, was da jetzt eigentlich gerade passiert ist. Vorher gab es die Begegnung mit den sogenannten Emmaus-Jüngern. Und dann spult hier Lukas sozusagen schon vor auf den Tag der Himmelfahrt, wo Jesus aus der Sichtbarkeit rausgeht. Und er sagt ihnen hier, so steht es geschrieben. Er führt sie zurück auf Gottes Wort und er hilft ihnen, das, was sie erlebt haben, zu verstehen. Nämlich aus Gottes Perspektive. Und er sagt, das, was passiert ist, das war nicht irgendwie komischer Zufall oder irgendwie ja, Spielball der Mächte, was weiß ich, sondern das, was geschehen ist bis hierher, war genau das, was Gott geplant und vorhergesagt hat. Und das ist jetzt für uns wichtig, das, was weiter geschehen wird, ist auch das, was von Gott geplant und vorhergesagt ist. Nämlich, was ist das? Dass Christus leiden wird. Jesus ist verraten worden, verhaftet, misshandelt, ermordet. Und Jesus legt ihn, ich wäre bei dieser Bibelstunde auch mit den Emmaus-Jüngern gern dabei gewesen, aber er legt ihn da von der Schrift her, das ist das Alte Testament natürlich zu diesem Zeitpunkt, er zeigt ihn, genau das ist es, was Gott vorhergesagt hat in seinem Wort. Dass da ein Knecht Gottes ist, Jesaja 53, der auf den der Herr alle unsere Sünde werfen wird. Das ist, was geschehen ist. Jesus war nicht einfach Opfer eines Justizirrtums oder eines Justizmords allein, sondern Gottes Plan kommt hier zur Erfüllung. Und dann auch weiter, Gott wird ihn auferwecken. Auch das ist noch ein bisschen weniger deutlich, aber auch schon angedeutet, mindestens prophetisch, in der hebräischen Bibel, dass mein Knecht, Jesaja 53, nachdem er das alles getan hat, dann werde ich ihn zu Ehren bringen. Nachdem er getötet wurde, werde ich ihn zu Ehren bringen. Da ist die Auferstehung. David betet in Psalm 17, ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. Und dieses Erwachen meint nicht morgens irgendwie, wenn der Wecker klingelt, sondern nach dem Tod. Da ist ein Blick auf die Auferstehung. Es wird geschehen. Und dann geht es weiter. Und da, also erstens, dass Christus leiden, zweitens, dass er auferstehen wird. Das war nun beides zu diesem Zeitpunkt schon passiert. Perfekt, vollkommene Vergangenheit. Und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Also das ist das, was an anderer Stelle der Missionsbefehl ist, ist hier eigentlich eine Missionsverheißung. Oder eine Verkündigung, Prophetie. Jesus sagt, das ist so stets geschrieben. Ja, und da könnten wir jetzt auch, das wäre eine Predigt für sich, mache ich gerne mal in Jesaja. Meistens ist das dann aus der Perspektive geschildert, dass alle nach Jerusalem kommen. Wenn dann tatsächlich die Weisung ausgeht von Jerusalem zu allen Völkern und Menschen aus allen Völkern den Messias Israels kennenlernen als ihren eigenen Retter. Das ist das, was seit Pfingsten passiert. Und wir sind mitten in dieser Bewegung drin. Dass es in seinem Namen Buße gepredigt wird, unter allen Völkern. Es sind noch nicht alle Völker erreicht mit dieser Botschaft. Aber genau das passiert heute. Und Jesus nennt das hier und schildert das hier als genauso gewiss wie das, was schon geschehen ist. Versteht ihr? Er sagt nicht, das hat Jesus getan und jetzt wäre es doch schön, wenn das auch ein paar Leute noch mitkriegen würden, bevor die Welt untergeht oder sowas. Nein, das ist nicht, was er sagt. Er sagt, es steht geschrieben, der Menschensohn wird leiden, wird auferstehen und alle Völker werden es hören. Es ist genauso sicher wie das, was schon passiert ist, dass das geschehen wird. Und Jesus macht es immer wieder deutlich, dass Gottes Plan feststeht. Matthäus 16, als Petrus ihn, Jesus, als den Messias bekennt, sagt Jesus bekanntermaßen, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Das ist eine klare Zusage. Jesus sagt, ich werde das tun. Er sagt, naja, nee, ihr könnt das ja mal weitererzählen, mal gucken, wie lange es hält. Das ist nicht ein frommer Wunsch, sondern das ist eine klare Zusage vom Messias. Ich werde meine Gemeinde bauen. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Ich füge hier gern die Klammer ein an dieser Stelle, dass das nicht eine Bestandsgarantie für jede individuelle Ortsgemeinde ist. Das lehrt uns auch die Geschichte. Es ganze Landstriche gibt, die waren durchevangelisiert sozusagen, christliches Kernland in Kleinasien, in der heutigen Türkei oder in Nordafrika, wo heute in vielen Gegenden keine Spur mehr oder noch nicht, je nach Perspektive, von einem Zeugnis von Jesus ist. Karthago, wo Augustinus gelehrt hat, andere Tertullian, musst du heute lange suchen, bis du einen Jesus-Nachfolger findest. Also eine einzelne Gemeinde kann sehr wohl kaputt gehen. Aber die Gemeinde Jesu wird nicht untergehen. Amen. Und er sagt auch in Matthäus 24, ähnlich wie hier, Lukas 24, in seiner Endzeitrede, spricht er über Erdbeben und Kriege und so weiter und was man gerne so als Endzeitzeichen deutet und sagt, ja, dann kommt das Ende aber noch nicht. Das muss passieren, ist normal, dass es Seuchen gibt, dass es Erdbeben gibt, dass es Kriege gibt. Ja, lasst euch davon nicht erschrecken. Guter Hinweis. Aber dieses Evangelium vom Reich wird gepredigt werden auf der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Also das ist ein sicheres Zeichen, dass das Ende nahe ist, wenn das Evangelium bei allen Völkern bekannt ist. Und es ist wohl, sagen uns die Missionsforscher, nicht mehr so lange hin, bis dieses Ziel erreicht ist. Es wird gepredigt werden. Und wir sehen dann die Rückschau schließlich in Offenbarung Kapitel 7, wo Johannes die große Schar aussieht aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Eine Schar, die niemand zählen kann, die vor dem Thron des Lammes stehen, vor Jesus, und ihn anbeten. Das heißt, Johannes sieht es als schon erfüllt in einer prophetischen Schau. Da wird es diese Menschenmenge geben, wo jedes Volk, jede Sprachgruppe, jede Volksgruppe vertreten sein wird. Nicht jeder aus jedem Volk, das steht da nicht. Aber Menschen aus jedem Volk, aus einem der vielen kleinen Volksgruppen in der Tschad- und Sudan-Region, in Südostasien, in Zentralasien, in vielen Völker Afghanistans, werden ihn anbeten. Und wir dürfen da in dieser Menschenmenge dabei sein. Also, mir ist es wichtig, dass wir das festhalten. Das, was hier angekündigt ist, was geschehen wird, ist so sicher, ist so gewiss, wie das, was schon geschehen ist. Weil es Gottes Plan ist und weil es Gottes Verheißung ist. Er kommt zu seinem Ziel mit dieser Welt. Egal, was diese Welt macht, wie sie tobt, ja, Psalm 2, ne, was toben die Völker und der im Himmel sitzt, heißt es dann, spottet ihre, lacht über sie. Nach dem Motto, willst du Gott zum Lachen bringen? Erzähl ihm deine Pläne oder so. Gott kommt zum Ziel mit dieser Welt, egal wie sie sich vielleicht gegen ihn wehrt. Und darf ich das anfügen, das ist hier nicht der Fokus von dem, was Jesus sagt, aber das schließe ich daraus. Gott kommt auch zum Ziel mit dir. Mit dem, was er in deinem Leben tun will. Ganz individuell. Übrigens auch, egal wie sehr du dich manchmal wehrst, weil ich mich manchmal komisch anstelle, wenn Jesus mit mir irgendwie weitergehen will. Ich will aber, wie so ein Kind im Supermarkt, ich will aber da lang. Du darfst ihm vertrauen, dass er mit dir zu seinem guten Ziel kommt. Dass er mit dieser komischen, chaotischen, wilden Welt zu seinem Ziel kommt. Jetzt bleibt er aber nicht da stehen, sondern er sagt zweitens, ja, wir haben von Kraft gesprochen, ne? Also Wahrheit und Kraft. Du bist Teil von seinem Plan in dieser Welt und zwar in seiner und durch seine Kraft. Also du könntest jetzt diese Botschaft hören, ja, dass Gott mit seinem Plan zum Ziel kommt und sagt, das ist ja schön, dann kann ich zugucken oder kann derweil mich um andere Sachen kümmern. Er macht das schon. Ich habe das neulich, war das hier, zitiert als William Carey, einer der Pioniere der evangelischen Mission, der Pionier in der englischsprachigen Welt, seine Kirche anfeuern wollte, dass sie, wie es damals hieß, Mittel bereitstellen zur Errettung der Heiden auf so einer Kirchenkonferenz. Dann hat ihn ein älterer Leiter dann ihm quasi den Mund verboten, hat gesagt, setzen Sie sich hin. Wenn Gott die Heiden retten will, dann kann er das ohne dich und ohne mich tun. Also Gott hat seinen Plan, der kommt zum Ziel, haben wir nichts mit zu tun. Wäre eine Möglichkeit, zu sagen, ich bin da raus aus der Nummer. Eine andere Möglichkeit, sozusagen das Gegenteil, wäre das so zu hören, dass Jesus kommt und sagt, hier sind meine Pläne, viel Glück, nun mal los. So, ne, du hast jetzt noch irgendwie auf dem Sterbebett hat er dir noch seinen Plan vermacht und jetzt musst du den irgendwie umsetzen. Keiner weiß, wie das klappen soll. Und du ahnst schon, das ist es auch nicht. Denn was Jesus tatsächlich sagt, ist, hier ist der Plan, zugegeben, er ist nicht so wahnsinnig detailliert im Moment, alle Völker, und hier ist die Kraft. Und jetzt geht. Und an der Stelle bewegt er sich, das habt ihr vielleicht gemerkt, eben beim Lesen, von der Verkündigung, so steht es geschrieben, zur Aufforderung. Ne, es wird gepredigt werden, das ist schön passiv. Da. Und dann geht es aber weiter, und das ist typisch Jesus natürlich, am Ende von Vers 47, fangt an in Jerusalem. Ach so, durch uns soll gepredigt werden. Ja, das hatte er vorher noch nicht so genau gesagt. Seid dafür Zeugen, ihr aber sollt in der Stadt bleiben, denn ich will herabsenden. Also die Jünger und die, die durch sie zum Glauben kommen und die, die durch die zum Glauben kommen, bis zu uns heute und die, die durch uns zum Glauben kommen, die sind jetzt beauftragt. Und Jesus sagt, ich will herabsenden. Ihr empfangt Kraft aus der Höhe, die Verheißung des Vaters. Das ist natürlich der Heilige Geist. Und hier ist die Aufforderung zu warten. Und das ist das, was sie dann tun. Wie gesagt, Cliffhanger, nächste Episode, Pfingsten, Apostelgeschichte 1. Sie warten, machen verschiedene Dinge zwischendurch. Kapitel 2, der Geist kommt in Kraft. Und es ist eine Serie tatsächlich. Es ist nicht nur ein Zweiteiler. Es gibt da immer wieder neue Staffeln. Denn damit ist die Sache nicht erledigt. Der Heilige Geist ist auf seine Gemeinde gekommen, jetzt ist er da, wunderbar. Nächstes Thema. Nein, da ist etwas anders als auch bei den anderen großen heilsgeschichtlichen Ereignissen. Als bei den anderen großen Festen, die wir im Kirchenjahr haben, die ja immer heilsgeschichtliche Ereignisse beschreiben. Also, es gibt Weihnachten, etwa alle Jahre wieder. Aber das Lied stimmt natürlich nicht, weil Christus einmal in die Welt gekommen ist. Ein für alle Mal, ja? Es gibt einmal Karfreitag. Wir denken immer an das gleiche Ereignis, zurück an Karfreitag, dass Jesus ein für alle Mal, heißt es im Hebräerbrief, als der Gerechte für die Sünder gestorben ist. Und Ostern feiern wir, dass er einmal den Tod besiegt hat. Aber Pfingsten sendet er seinen Geist und er tut es nicht ein für alle Mal, sondern er tut es in dieser Form zum allerersten Mal. Also nicht einmalig. Alle anderen Ereignisse sind einmalig. Pfingsten ist erstmalig. Versteht ihr den Unterschied? Denn er sendet seinen Geist immer wieder neu. Wir brauchen das offensichtlich, dass wir immer wieder neu erfüllt werden. Und die Apostelgeschichte schon ist ein Zeugnis davon. Apostelgeschichte 2, Vers 4 zum Beispiel, da geht's los. Am Pfingsttag, sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen. Das ist Pfingsten. Dann kommen ganz viele Menschen zum Glauben und die fragen, wie geht's jetzt weiter? Und Petrus sagt, tut Buße, 2,38, lasst euch taufen, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Der Geist wird jetzt wieder ausgegossen, auf jeden Fall auf die, die neu dazugekommen sind. Aber damit nicht genug. 4, Vers 8 steht Petrus vor Gericht und dann heißt es, Petrus voll des Heiligen Geistes oder erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und warum steht das da? Ich glaube, weil er neu erfüllt wurde. Also wenn er sowieso immer voll Heiligen Geistes ist, muss man sozusagen nicht extra sagen. Ne? Also, und Alex, während er Sauerstoff atmete, sagte, so, nee, das mache ich regelmäßig. Ne? Aber er wird hier neu erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und die Gemeinde erlebt es am Ende oder später in Kapitel 4, nachdem sie beten. Als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Also nicht nur die, die sich seit 2,38 bekehrt hatten, So, die wurden dann auch noch versorgt. Und die anderen hatten ja schon, sondern sie werden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Im Epheserbrief sagt Paulus in Kapitel 1, ihr seid schon versiegelt mit dem Heiligen Geist, als ihr gläubig wurdet. Aber in Kapitel 5 sagt er, lasst euch, gemeint ist wohl immer wieder, vom Geist erfüllen. Also wir brauchen das, dass der Heilige Geist immer wieder kommt, uns ausrüstet mit Kraft aus der Höhe. Der Geist ist ausgegossen auf die Gemeinde und wir können und wir sollen und wir dürfen ihn immer neu erbitten und empfangen. Und wir sehen das, wenn wir in die Geschichte schauen. Es gab in der Geschichte der Gemeinde Jesu immer wieder und lange Trockenphasen, Dürrephasen, wo manchmal das, was Leidenschaft war, eben doch zu toten Richtigkeiten wurde. Wo das, was Lava war, zu Basaltgestein wurde. Wo man also geologisch feststellen kann, da gab es wohl mal viel Feuer, aber das ist irgendwie lange her. Jetzt findet man nur noch scharfkantige Steine. Und in solchen Zeiten hat Gott immer wieder angefangen, dass er einzelne seiner Kinder angestoßen hat, dass sie das überhaupt gemerkt haben, dass sie daran gelitten haben, dass sie ihn gesucht haben und dass sie gesagt haben, Herr, das kann doch wohl nicht alles sein. Das ist doch nicht das, was du schon getan hast. Das ist doch nicht das, was du verheißen hast. Herr, tu ein neues Werk unter uns. Komm neu in deiner Kraft. Ende vom 19. Jahrhundert waren viele Christen, die gebetet haben, Herr, wir brauchen ein neues Pfingsten. Und wir sehen es dann auch in der Geschichte, dass Gott es immer wieder geschenkt hat. Dass er immer wieder Aufbrüche geschenkt hat, dass die Christen nicht vom Segen vergangener Generationen gezehrt haben und sich immer erzählt haben, was die früher Tolles erlebt haben, sondern sie haben sich das erzählt und haben sich davon ermutigen lassen, haben sich davon anzünden lassen, neu mit Gott zu rechnen, und er kam neu. Und es gibt so eine theologische Theorie, die einfach weder die Bibel noch die Geschichte auf ihrer Seite hat, die behauptet, dass mit dem Tod der Apostel dieses lebendige Feuer des Heiligen Geistes aufgehört hätte. Das ist manchmal, immer oft selten, die Erfahrung von Christen, dass sie es selber nicht erleben. Und dann sind wir manchmal in der Versuchung, das, was wir selber nicht erleben, dann zum theologischen Normalität zu erklären. Gott will das auch so. Und das, was andere erleben, was mehr ist, als was wir erleben, erklären wir dann zu Fanatismus oder übertrieben oder irgendwie nicht koscher oder so. Versteht ihr? Das ist weniger theologisch als psychologisch, wäre meine gewagte Deutung. Vielleicht gar nicht so gewagt. Aber wenn wir sehen, von den Aposteln geht es weiter. Die apostolischen Väter, das ist so die nächste und übernächste Generation, Kirchenväter, lange bevor das Christentum eine offizielle Stellung im Römischen Reich kriegte, mitten in den Verfolgungswellen, berichten diese Väter der Kirche, und es sind zu der Zeit leider dann vor allem Väter, oder zumindest die geschrieben haben, nicht so viele Mütter, aber berichten von Kraftwirkung des Geistes, von Heilung, von Dämonenaustreibung, von Manifestationen der Gegenwart Gottes. Immer wieder, das war normal. Oder sie haben dann gesagt, es ist jetzt nicht mehr so normal gerade, was ist da los? Aber sie haben damit gerechnet, dass Gott wirkt. Und das zieht sich durch die Jahrhunderte. Vielleicht habt ihr die Gebetsimpulse gesehen, die wir als Ansgar-Kirche Deutschland rausgeschickt haben die letzten Tage. Da war die Rede von Franz von Assisi und der heiligen Clara, die sich getroffen haben, geistliche Gemeinschaft hatten, und die Leute, die anderen sahen einen Feuerschein dort, wo die waren, und haben quasi die Feuerwehr alarmiert, weil die dachten, das ist ein Waldbrand, und waren völlig verdattert, als die dann ankamen und sahen, da war kein Feuer, da saßen nur diese beiden Christen, und die Gegenwart Gottes war da. Und wir können durch die Erweckungsbewegungen hindurch gucken in den letzten Jahrhunderten, wo der Heilige Geist vieles auch neu aufgeweckt hat, an Kraftwirkung, an Gaben, auch an manchmal verstörenden Erfahrungen, dass Leute umfallen, dass Leute zittern, dass Leute komische Dinge treiben. In der Wesley-Erweckung, unter Whitfield, unter Jonathan Edwards, auch in Deutschland unter frommen, ganz braven Pietisten sind erstaunliche Dinge passiert. Der Geist Gottes bricht sich Bahn und er rüstet Menschen aus mit Kraft. Und sie gehen los und verändern die Welt. Die Pfingsterweckung am Anfang des 20. Jahrhunderts hat wirklich, man kann das dann missionsgeschichtlich nachforschen, wie die um die Welt gegangen ist und einen neuen Schub gegeben hat in der Weltmission. Und wir sehen das nicht nur in der Kirchengeschichte, sondern vielleicht siehst du das in deinem Leben. Da gibt es Zeiten, die sind ziemlich trocken. Und erinnerst du dich, Mensch, da war doch mal eine Anzeit, da war es anders. Da war ich da auf dem Missionseinsatz oder da war ich da auf der Konferenz oder da war ich gerade frisch bekehrt und habe alle genervt mit Jesus. Und zum Schluss hatte ich nur noch christliche Freunde, weil die einen waren auch christlich geworden und die anderen waren nicht mehr meine Freunde oder so. Und man ist da nicht immer weise. Man darf da auch in Weisheit wachsen, aber man hat erfahren, da ist die Kraft Gottes. Und dann erlebst du irgendwann, verschleift sich das und dann denkst du, ja stimmt, das war eigentlich krass damals. Und dann sind wir wieder schnell dabei, unsere Erfahrung zu normalisieren. Und sagen, ah ja, da war ich halt jung und hatte auch noch keine Kinder und was weiß ich. Da wusste ich auch nicht, dass das theologisch gar nicht so korrekt war, was ich da getrieben habe. Und ich glaube, der Heilige Geist will dir neu Durst geben. Wir haben letzte Woche schon über Durst gesprochen. Er will dir neu eine Sehnsucht geben. Nicht, dass es wieder 1996 wird oder 19, was weiß ich, aber dass er neu kommen darf, auch in deinem Leben. Dass er neu wirken darf in unserer Gemeinde. Dass er neu dieses Land verändern darf, wie er es schon in Deutschland nie flächendeckend, aber an vielen Orten getan hat. Es gibt andere Länder, die sind einmal oder mehrfach wirklich geflutet worden von Erweckungsbewegungen. In Deutschland war das immer nur regionale Inseln sozusagen, hier im Hinterland und im Siegerland und Westerwald und Erzgebirge und so weiter, Württemberg natürlich. Aber Gott will was Neues tun. Und er will es durch dich tun. Und dass er es tut, dass es geschieht, dass er an sein Ziel kommt, das ist gewiss. Er will dich mit seiner Kraft erfüllen, er will uns mit seiner Kraft erfüllen. Dass wir brauchbare Werkzeuge sind, brauchbare Gefäße für ihn. Und das ist eine Einladung, dass wir loslassen, dass wir uns hingeben. Dass wir auch, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, dass wir auch Lasten losgeben, Dinge, die uns vielleicht blockieren. Manchmal will der Heilige Geist dir die Hände füllen, aber die sind gar nicht leer, weil du irgendwas festhältst. Sei das deine Pläne, sei das alter Groll auf irgendjemanden, sagst, ah nee, wenn der Geist kommt, dann muss ich dem auch noch vergeben am Ende oder so. Das will ich aber nicht. Oder eigene Sünde, ne, die du, Lieblingssünden, die du gerne behalten willst. Und der Heilige Geist lädt dich ein, die Hände aufzumachen und das loszulassen. Alte Verletzungen, was andere dir angetan haben oder was du anderen angetan hast, was es auch Gott dich enttäuscht hat, was nicht passiert ist, worum du gebetet hast. Und er will neu kommen und er will dich neu erfüllen und er will uns neu erfüllen mit seiner Gegenwart, mit seiner Kraft. Und das soll Auswirkungen haben bis an die Enden der Erde. Und ein Ergebnis ist Freude, Ermutigung. Das nur ganz kurz. Am Ende heißt es, dass sie dann nach der Himmelfahrt nicht etwa betröppelt sind, dass Jesus jetzt weg ist, sondern sie beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer, in Klammern vor, Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Wenn der Geist Gottes kommt, und manchmal schon vorher, schenkt er Freude. Das ist nicht einfach, das ist jetzt nicht eine Last, was jetzt soll ich auch noch hier Missionen und alles Mögliche machen, sondern die Gegenwart Gottes zieht dich auch in die Freude des Geistes. Er will dich beschenken. Er will was Neues tun unter uns. Amen.